Radio 1. Die Profis. Mit Sophia Wetzke.
Wie schmeckt eigentlich Blütennektar für so eine Hummel? Angeblich nach Vanillecroissant. Und wussten Sie, dass der Menstruationszyklus nicht nur unsere Stimmung verändert, sondern auch unser Herz und unsere Hirnfunktion? Ein Fakt, den die Medizin viel zu lange ignoriert hat. Außerdem in den nächsten 3 Stunden. Wir sprechen darüber, warum nach Ansicht von Klimaforschern reiche Länder die armen Länder beim Klimaschutz finanziell unterstützen sollten. Wie das Licht von Siedlungen nachts die Algenblüte in unseren Brandenburger Seen begünstigt und ob die viel diskutierte Brandmauer tatsächlich messbar existiert. Forscher haben nämlich mal gezählt, wie viele AfD-Anträge auf kommunaler Ebene angenommen und abgelehnt wurden. Ich freue mich auf die nächsten 3 Stunden Wissenschaft. Guten Morgen an Sie. Herzlich willkommen. Wir versorgen Sie hier bei den Profis ja konstant mit neuem Lesestoff aus der Welt der Sachbücher. Heute ist es das Buch Füreinander sorgen, warum unsere Gesellschaft ein neues Miteinander braucht, von Susanne Mirau, erschienen im Rowohlt Verlag. Alle Menschen benötigen Fürsorge. Ja, ohne Fürsorge können Kinder nicht groß werden, können Kranke nicht gesund werden, können ältere Menschen nicht alt werden. Fürsorge, kann man sagen, hält die Gesellschaft am Laufen. Aber warum wird Fürsorge als gesellschaftlicher Wert so oft vernachlässigt? Susanne Mirau schreibt in ihrem neuen Buch darüber, wie wichtig ein gutes Miteinander ist. Ohne Kinder würde später niemand unsere Rente bezahlen. Und die alten Menschen haben unseren Wohlstand aufgebaut. Und trotzdem werden beide Gruppen oft als Störwesen gesehen. Trotzdem werden Erzieherinnen und Krankenpfleger nicht ausreichend bezahlt. Susanne Mirau macht deutlich, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu einer neuen Haltung finden müssen. Die Strukturen grundlegend verändern müssen, damit wir unser eigenes Fundament nicht zerstören. Dieses Sachbuch können Sie gewinnen, wenn Sie sich gleich unserem Scannerspiel stellen. 3 wissenschaftliche Aussagen gilt es zu überprüfen und als Supergewinn bekommen Sie, wenn Sie zocken, noch das Abo von Zeitwissen obendrauf. Wenn Sie mitspielen wollen, bewerben Sie sich jetzt.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Und bei mir am Telefon ist Michael. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Darf ich Micha sagen?
Ja.
Ja, danke, Micha. Sag mal, von wo rufst du an?
Von Petershagen.
Von Petershagen. Was geht denn so in Petershagen eigentlich? Ich kenne mich nicht so aus in der Ecke, deswegen frage ich.
Es ist ein relativ kleiner Ort, der ein paar kleine Kulturstätten hat.
Oho.
Aber das ist teilweise auch auf Leute über 60 ausgerichtet.
Du klingst nicht ganz so happy. An sich ist kleiner Ort ja nichts Schlechtes, Michael.
Nö, ist nicht schlecht. Ich lebe hier ganz gut.
Schön, das freut mich. Hast du gut geschlafen? Das frage ich noch, weil es geht
so.
Gleich ums Schlafen. Naja, okay, interessant. Dann bin ich mal gespannt. Ich habe hier 3 wissenschaftliche Aussagen. Die Frage bei jeder ist, stimmt sie? Ist sie korrekt? Und da ist dann deine wissenschaftliche Argumentationsfähigkeit gefragt. Wenn du alle 3 am Stück richtig einordnest, dann gewinnst du das Buch von Susanne Mirau und kannst dann noch beim 4. Scanner um das Zeitwissen-Abo zocken, wenn du möchtest. Wenn du allerdings einmal falsch liegst, dann ist die nächste Person dran. Klar soweit?
Ich weiß.
Sollen wir loslegen?
Ja.
Na dann.
Ein Molekül macht Pandas hungrig auf Bambus. Pandas sind weltweit die einzigen Großbären, die sich überwiegend vegetarisch ernähren. Ihr Lieblingsgericht? Bambusblätter. Grund dafür ist wohl ein bestimmtes Molekül in der Pflanze. Die Pandas nehmen es auf, wenn sie den Bambus fressen. Der Trick? Das Molekül kann laut den Forschenden Auswirkungen auf den Dopaminstoffwechsel der Bären haben. Dadurch sind die Pandas hungriger auf den Bambus.
Also abgesehen davon, dass ich finde, dass die Evolution bei den Pandas gute Laune und viel Humor hatte. Micha, was glaubst du? Ein Molekül aus Bambus hat Auswirkungen aufs Dopamin in Pandas? Dadurch essen die es gerne?
Ja, ich würde sagen, ja, das stimmt.
Das ist absolut korrekt, Micha. Damit hast du den ersten Scanner schon mal richtig beantwortet. Machen wir weiter mit dem nächsten gleich.
Schlechter Schlaf macht anfälliger für Verschwörungsglauben. Schlecht geschlafen, das ist nicht nur ungesund, sondern macht auch anfälliger für Falschinformationen. Schlechter Schlaf und Schlaflosigkeit fördern das Risiko für Depression, Wut und Paranoia. Faktoren, die zum Glauben an Verschwörungen beitragen. Das Forscherteam der Universität Nottingham stellt fest, guter Schlaf ist wichtig für unser Denken. Fehlt uns dieser, glauben wir eher an Verschwörungen und Falschinformationen.
Wie ist deine Profi-Einschätzung, Micha? Stimmt das oder stimmt es nicht?
Ich würde sagen, es stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Wie begründest du deine Einschätzung? Das würde mich interessieren.
Ich schlafe in letzter Zeit nicht besonders gut, aber Verschwörungsmythen sind nicht so mein Ding.
Okay, das heißt, die sogenannte anekdotische Evidenz bringt dich zu diesem Schluss, dass das nicht stimmt?
Mhm.
Damit liegst du leider falsch, Micha.
Oh, schade.
Ich danke dir fürs Mitmachen. Bin dir übrigens noch die Antwort auf die Panda-Frage und die Erklärung schuldig. Ich hatte es so eilig, dass ich es gar nicht erklärt habe. Das machen wir jetzt noch, bevor ich die nächste Person vernehme. Kommen wir noch mal kurz zurück zu den Pandas. Ist es tatsächlich so, dass chinesische Forscher in den Blutproben von Riesenpandas sogenannte Mikro-RNA von Bambus gefunden haben? Und dieses Molekül könnte Gene im Panda regulieren, die mit dem Dopaminstoffwechsel zusammenhängen. Also das stimmt, damit lagst du richtig. Micha, ich danke dir fürs Mitspielen. Wünsche noch einen schönen Samstag. Mach's gut.
Alles klar.
Ciao, ciao. Mach's gut. So, den probieren wir es mal hier. Hier ist Radio 1. Guten Morgen. Wen habe ich in der Leitung?
Ja, hallo?
Hallo? Wer ist denn da?
Ja, hier ist Nora. Hallo.
Hallo Nora. Du weißt, wie das Spiel läuft. Du bist im Spiel drin und wir können direkt loslegen. Ich hatte hier nämlich noch einen weiteren Scan für dich. Wenn du damit richtig liegst, dann hast du das Spiel gewonnen und kannst dir danach überlegen, ob du weiter zocken willst. Ja?
Gut.
Na dann.
Naturvideos verstärken Schmerzen. Naturvideos. Schön anzusehen, aber nicht immer hilfreich. Das gilt zumindest, wenn man Schmerzen hat. Denn die sonst so beruhigende Natur verliert ihren Effekt über den Bildschirm komplett. Die Wirkung schlägt sogar ins Gegenteil um. Forschende aus Wien haben dafür Probanden Naturvideos gezeigt, während diese Elektroschocks bekommen haben. Das Ergebnis? Naturvideos verstärken sogar Schmerzen.
Nora, wie ist deine Einschätzung?
Da kann ich mir nicht so wirklich einen Zusammenhang erklären zwischen Naturvideos und Schmerzen verstärken.
Mhm. Was glaubst du denn stattdessen, wenn du sagst, das ist falsch?
Naja, dass die eher beruhigend wirken, würde ich sagen. Nee, ich sag, das ist falsch. Das klingt unlogisch.
Nora, das ist korrekt. Die Schmerzen werden, so wie du sagst, sogar reduziert durch Naturvideos. Dabei wird die emotionale Reaktion gesenkt, so ähnlich wie bei Placebos. Zusätzlich leiten die Nerven auch die Schmerzsignale selbst nicht weiter. Wobei man dazu sagen muss, die Teilnehmerzahl bei dieser Studie war eher klein. Ich muss aber sagen, ich gucke Naturvideos immer, wenn ich Kater habe und mir hilft das auch sehr, sehr gut. Nora, du hast damit das Buch gewonnen von Susanne Mirau, mit dieser richtigen Einschätzung. Willst du noch zocken, um zusätzlich das Zeitwissen-Abo? Ich sag dir aber gleich, wenn du da falsch liegst, hast du alles verloren.
Nö, mir reicht das Buch.
Dir reicht das Buch?
Ja,
dann wünsche ich dir damit viel Spaß. Bleib mal in der Leitung. Was machst du heute noch?
Danke.
Was ist geplant?
Nö, nicht wirklich.
Nicht wirklich? Gar nichts geplant? Chilliger Samstagnachmittag?
Genau.
Dann bleib mal dran. Danke fürs Mitmachen. Mach's gut. Weil es der Zufall so wollte, bin ich mit einer Gebärmutter auf die Welt gekommen und so ungefähr die Hälfte der Menschheit auch. Was heißt das? Bestimmte Sachen wiederholen sich jeden Monat. Ein paar Tage bin ich deprimiert, zweifle an allem, habe keine Energie. Dann kommen die Krämpfe, die Kopfschmerzen, jede Menge Blut. Darauf folgt eine kurze Phase voller Energie und Selbstbewusstsein. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Yay! Also, jeder Mensch, der eine Menstruation hat, der weiß, wie uns so ein Zyklus jeden Monat beeinflusst, was nur wenige wissen. Der Zyklus hat auch einen Einfluss auf unsere Herzfrequenz und sogar auf unsere Hirnstruktur. Es verändert das Stresslevel, unsere Stimmung. Es kann aber sogar langfristig unsere kardiovaskuläre und neurologische Gesundheit beeinflussen. Bei dem Thema gibt es bisher noch große Wissens- und Forschungslücken. Und genau diese Lücken versucht eine Übersichtsarbeit von Forscherinnen und Forschern des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften zu schließen. Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Julia Sacher. Sie ist Professorin für Kognitions- kognitive Neuroendokrinologie an der medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Leipzig. Sie ist Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und sie ist die Senior-Autorin dieser Übersichtsarbeit. Guten Morgen, Frau Sacher.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich total, dass Sie so viel Interesse an diesem Thema haben.
Was genau haben Sie für diese Review denn an Daten zusammengetragen und was war überhaupt das Ziel?
Genau, also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven aus den Neurowissenschaften, aus der Kardiologie und aus auch der Physiologie und Psychologie mit zusammengefasst, um mal zu gucken, welche Studien gibt es denn zu diesem Thema und haben die zusammengefasst und sind da dabei draufgekommen, so viele Daten gibt es gar nicht. Mhm. Aber es gibt einige Befunde, von denen wir finden, die sind sehr spannend, vielleicht auch tatsächlich für die klinische Anwendung.
Sie haben vor allem geschaut, wie der Zyklus Herz und Gehirn beeinflusst. Bleiben wir erstmal beim Herzen. Ich meine, ich spüre natürlich, dass so ein Zyklus was mit mir macht, aber auf mein Herz habe ich ehrlich gesagt dabei noch nicht geachtet. Welche Veränderung findet denn da statt?
Genau, also Sie haben ja schon einführend gesagt, die Stimmung verändert sich, der Appetit, das Schmerzempfinden, das kennen viele, aber eben auch unsere Herzfrequenz, besonders in der Lutealphase, also das ist die Zeit nach dem Eisprung, quasi die zweite Zyklusphase, wenn der Progesteronspiegel ansteigt, da erhöht sich typischerweise die weibliche Ruheherzfrequenz.
Mein Herz schlägt schneller nach dem Eisprung sozusagen?
Schlägt ein bisschen schneller, 2 bis 3 Schläge schneller pro Minute.
Mhm. Wie ist es beim Gehirn? Verändert sich da tatsächlich so schnell was? Ich hätte gedacht, so ein Gehirn verändert sich über lange Zeiträume und nicht in so ein paar Tagen von einem monatlichen Zyklus. Aber ich bin mir sicher, Sie sind da schlauer als ich.
Ich glaube, das ist einfach Forschungsphasen und wo auch das Thema hingeht. Ganz, ganz lange war ja nicht klar, dass sich das Erwachsenengehirn überhaupt noch ändert. Da dachten wir, es ist vor allem in der frühkindlichen Entwicklung. Inzwischen weiß man, ne, auch durch Trainings, auch das Erwachsenengehirn kann sich verändern. Aber was Sie schon angesprochen haben, dass es so schnell sich verändert, da waren wir auch überrascht zu sehen. Bei jungen, gesunden Frauen haben wir im Hippocampus, das ist diese Hirnregion, die wichtig ist fürs Gedächtnis, für die räumliche Orientierung, aber auch für die Emotionsregulation, dass sich da tatsächlich kleine Veränderungen abspielen, die wir aber wirklich sichtbar machen können in der Bildgebung und das in engem Zusammenhang mit der Veränderung der Hormonspiegel im Rahmen des menstruellen Zyklus.
Aber das ist total interessant. Hat das denn spürbare Auswirkungen auch darauf, wie wir kognitiv funktionieren an diesen Tagen?
Glaube ich, da müssen wir noch vorsichtig sein. Das geben die Daten so noch nicht her. Da muss man wirklich, glaube ich, ganz, ganz große und longitudinale Studien auch designen. Wir sprechen ja hier auch von gesunden Probandinnen, nicht von Patientinnen. In dieser einen Studie vom Hochfeld-MRT. Aber es geht in diese Richtung, ne, dass wir gucken, okay, gibt es denn vielleicht auch Vorteile, die wir nutzen können durch diese hormonellen Schwankungen, dass man vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt etwas besonders gut kann.
Ihre Forschung arbeitet heraus, wie wichtig es ist, diese Veränderung bei Herz und Hirn während des Zyklus zu kennen und zu berücksichtigen. Warum ist es denn so wichtig und in welchen ganz konkreten Anwendungsfällen, würde ich es mal nennen, ist es wichtig?
Ja, ich denke mir, für die Frauenherzgesundheit, für die Frauenhirngesundheit ist das ganz, ganz wichtig. Wenn wir gesellschaftlich über Frauengesundheit sprechen, auch in der Medizin, ist ja schon sehr schnell von Bikini-Medizin die Rede. Also es beschränkt sich oft auf die reproduktiven Organe. Es ist aber eben auch Gehirn- und Herzgesundheit. Und wir wissen schon, dass in dieser zweiten Zyklusphase es häufiger zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen kommt. Mhm. Also die Frage, ist es denn möglich, auch vielleicht jetzt im Sinne der personalisierten Medizin, den menstruellen Zyklus, aber auch andere hormonelle Übergangsphasen genauer einzubeziehen in die Anamnese, in die Diagnostik, aber vielleicht auch in die Therapie. Das sind schon sehr konkrete und spannende Fragen.
Könnte man zusammenfassen, bei kardiologischen oder bei neurologischen Themen, sollten biologisch weibliche Körper anders behandelt werden als männliche?
Da gibt es auch ein paar sehr konkrete Beispiele. Zum Beispiel wissen wir inzwischen, dass Aspirin, das kennt ja irgendwie jeder, Männer besser vor dem Myokardinfarkt, also vom Herzinfarkt schützt, Frauen dagegen besser vom Schlaganfall. Wir wissen, dass Frauen nicht einfach kleine Männer sind. Und trotzdem ist in der Grundlagenforschung, und wenn ein Medikament quasi in die Anwendung gelangen soll, wird trotzdem noch vor allem an männlichen Tieren, männlichen Probanden getestet, obwohl ganz, ganz viele Patientinnen bei vielen Erkrankungen die Mehrzahl an Patienten weiblich ist. Und das hat natürlich auch eine historische Komponente, das ändert sich, das verbessert sich. Aber ich finde schon sehr spannend, dass aktuelle Zahlen, zum Beispiel zu klinischen Medizinprodukten, zeigen, dass aktuell immer noch 2 von 3 Probanden Männer sind. Mhm. Und zurückzukommen auf Ihre Frage, das ist die Kardiologie, ne? Da werden viele Medizinprodukte eingesetzt. Da wissen wir, dass Frauen im Vergleich oft Symptome zeigen, die nicht so typisch sind, so wird es genannt. Wir wissen einfach zu wenig. Und die kriegen dann natürlich auch oft nicht die neuesten Medizinprodukte. Das liegt einfach daran, dass uns die Daten fehlen.
Der Menstruationszyklus hat einen Einfluss auf unsere Herzfrequenz und sogar unsere Hirnstruktur. Dieses Wissen ist immens wichtig, weil es zeigt, dass wir Menschen wahrscheinlich unterschiedlich behandeln müssen. Es zeigt auch den sogenannten Gender Data Gap. Ja, also viel Forschung wird immer noch an Männern gemacht. Die Übersichtsarbeit von Professor Dr. Julia Sacher hilft, das zu ändern. Sie ist Professorin für kognitive Neuroendokrinologie an der Medizinischen Fakultät der Klinik für kognitive Neurologie des Universitätsklinikums Leipzig. Und sie ist Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Ich danke Ihnen für das sehr interessante Gespräch. Schönen Samstag noch.
Vielen Dank für die tollen Fragen. Dankeschön.
Im November fand in Baku wieder die UN-Klimakonferenz statt. Und die war in einer Hinsicht kein Erfolg, sondern sogar ein Scheitern, und zwar in Sachen globaler Finanzierung. Zu dem Schluss kommen die Autorinnen und Autoren eines Commons in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature. Eine Sache ist klar, um die Klimakrise abzuwenden, um das 1,5-Grad-Ziel zu halten, um zu vermeiden, dass wir die Leben von Tieren, Pflanzen und uns selbst aufs Spiel setzen, muss investiert werden in den Ausstieg aus fossilen Energieträgern, in die Klimaneutralität der Staaten, vor allem der Ärmeren. Und das kostet, kann man sich überlegen, sehr, sehr viel Geld. Jährlich bräuchte es dafür 1,3 Billionen US-Dollar Klimahilfen für ärmere Staaten, und zwar bis 2035. Wo dieses Geld herkommen soll, darauf hat die Konferenz keine verbindliche Antwort gefunden. Und genau das kreidet der Artikel im Nature an. Die Autoren hätten da aber einen Vorschlag. Die reichen Länder zahlen für die Armen. Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Ottmar Edenhofer. Er ist Direktor und Chef Ökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Mitautor des Commons. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie enttäuschend war denn die Konferenz in Baku nach Ihrer Einschätzung beim Thema Finanzierung?
Ja, das war schon eine Enttäuschung, denn da wurden einerseits sehr ambitionierte Ziele in den Raum gestellt, aber es wird völlig offen gelassen, wie man diese Ziele erreicht. Und es ist ja manchmal so bei diesen Konferenzen, je enttäuschender sie sind, umso ambitionierter werden die Ziele. Aber auch so weniger wird deutlich, wie man da überhaupt in die richtige Richtung gehen soll. Und das kann nicht so bleiben. Und deswegen haben wir uns ja mit der Frage auseinandergesetzt, was gibt es denn jetzt für realistische Möglichkeiten, da zumindest einen glaubwürdigen Schritt in die richtige Richtung zu setzen.
Ich muss noch einmal fürs Verständnis fragen. Diese 1,3 Billionen Dollar, das ist ja eine unvorstellbare Summe für uns. Wie kommt diese Zahl zustande und was würde dieses Geld bringen?
Ja, also wie kommt diese Zahl zustande? Die kommt in etwas so zustande wie auch in Deutschland die 500 Milliarden zum Sondervermögen. Man versucht sich klar zu werden, wie hoch müssten denn die Investitionen sein, um aus den Fossilen auszusteigen, die Kohlekraftwerke stillzulegen. Also so kommen solche Zahlen zustande, und das sind natürlich jetzt einfach mal Hausnummern und Größenordnungen. Ja, also das denke ich, da gibt es auch einen gewissen Unsicherheitsbereich. Aber es ist natürlich klar, dass wir in den nächsten 10 Jahren so in der Größenordnung von 500 bis 1000 Milliarden US-Dollar benötigen, um diesen Umstieg weltweit in Gang zu setzen. Wenn man aber sich vorstellt, was wir jetzt gewissermaßen in Deutschland an Schulden aufgenommen haben, dann ist diese Zahl schon sehr viel kleiner und realistischer und auch gar nicht mehr so erschreckend, wie das vielleicht auf den ersten Blick aussehen mag.
Ihr Vorschlag und der Ihrer MitautorInnen wäre, die reichen Nationen unterstützen die Armen finanziell, um die Klimamaßnahmen umzusetzen. Wie genau sollte das aussehen?
Also im Kern hört sich das so an, wie Sie das schildern. Wir geben einfach Geschenke an die Entwicklungsländer und dann wird es irgendwie gehen. Das ist genau nicht unser Punkt. Wir sagen, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass wir Entwicklungshilfe leisten aus altruistischen Gründen, sondern was wir in diesem Nature Commentary machen, ist zu zeigen, dass sich das auch für uns lohnt. Warum lohnt sich das für uns? Das lohnt sich deswegen für uns, weil wir damit Klimaschäden vermeiden. Also wenn wir in Indonesien, in Vietnam Länder unterstützen, dass sie aus der Kohle aussteigen können, dann vermindern wir damit die Klimaschäden. Und wir haben da sogar eine Zahl dafür in den Raum gestellt und gesagt, wenn wir nur eine Tonne CO2 vermindern und damit die Schäden um $200 reduzieren, dann ist das schon ein Investment, das sich für uns lohnt. Und wir haben da sogar eine Zahl in den Raum gestellt. Das ist ein Investment von 9%, das sich da für uns lohnen würde in Form von vermiedenen Klimaschäden. Im Kern geht es uns um beides. Wir wollen sagen, es ist im wohlverstandenen Eigeninteresse der Industrieländer, Kohleausstieg aus den Fossilen in den Entwicklungsländern zu finanzieren. Und dafür, weil wir das Investment unternehmen, dafür müssen wir aber auch sicherstellen bei den Entwicklungsländern, dass das Geld nicht für irgendetwas ausgegeben wird, sondern tatsächlich dann in den Ausstieg der fossilen Energien investiert wird.
Sie schlagen sogenannte Klimafinanzierungsclubs vor. Was ist denn das genau?
Naja, das heißt im Kern, dass sie also einige Länder zusammenschließen und sagen, wir legen jetzt unser Geld zusammen und investieren in den Ausstieg der fossilen Energieträger. Da liegt auch ein gewisses Problem drin, denn was wir in diesem Artikel nicht gesagt haben, ist, wie also die Kooperation hier genau funktionieren soll. Da sind wir gerade dabei, das in einem anderen Forschungsprojekt zu eruieren. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass einige Länder sich zusammentun und den Flugverkehr zwischen diesen Ländern bepreisen, also eine Gebühr dafür erheben. Und wir gehen davon aus, dass wir da schon allein 300 Milliarden Euro mobilisieren könnten, wenn wir den Flugverkehr bepreisen würden. Und dann könnte dieses Geld eben investiert werden in den Ausstieg von Kohle in Südafrika, in Indonesien, in Vietnam. Das ist sozusagen die Kernidee. Aber das Ganze basiert immer auf der Grundvoraussetzung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt altruistisch sind, das sollten wir manchmal auch sein, sondern wir wollen hier sagen, das ist ein Investment, das sich lohnt, auch für diejenigen, die eben hart rechnen und sagen, wir wollen für unser Investment eine Rendite bekommen.
Da will ich noch mal ein bisschen rein in dieses Thema. Machen wir mal ein kleines Rollenspiel, weil ich glaube, das ist so ein Knackpunkt bei der Akzeptanz dieses Vorschlags. Stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt Vertreterin eines reichen Landes, Sie sind Vertreter eines ärmeren Landes. Warum sollte ich Ihnen Geld geben für Ihre Klimamaßnahmen? Was habe ich davon?
Weil Sie haben was davon, wenn ich aus der Kohle aussteige, dann reduzieren Sie die Klimaschäden. Und wenn Sie die Klimaschäden bei sich zu Hause vermeiden wollen, dann müssen Sie damit für sehr viel mehr investieren zu Hause, als das, wenn Sie also jetzt zum Beispiel in Vietnam den Kohleausstieg finanzieren, der ist sehr viel billiger. Aber die Emissionen, die Sie in Vietnam reduzieren, haben auf die Senkung der Schäden, der Klimaschäden, die gleiche Wirkung, als wenn Sie das in Brandenburg machen würden.
Was bringt uns das alles, Herr Edenhofer, wenn wohlhabende Nationen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen, wie die USA Anfang des Jahres zum Beispiel?
Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage. Kann man das eigentlich auch ohne die USA machen? Und da ist ja unsere Antwort, ja, das geht. Also das ist natürlich schlecht, dass die USA aussteigen. Aber wir haben da eben zum Beispiel uns mal angeschaut, wie würde das ausschauen, wenn Großbritannien, Norwegen, Schweiz, Kanada und Japan, Australien und Südkorea sich da zusammenschließen würden. Man könnte sich auch andere Koalitionen vorstellen, unter anderem auch mit China zum Beispiel, dann würde das auch funktionieren. Und ich glaube, es gibt da eine ganze Menge an Möglichkeiten. Ich habe vorher gesagt, wir könnten einen Club gründen, der den internationalen Flugverkehr besteuert. Das Gleiche könnte man machen mit dem internationalen Seeverkehr. Das könnte man so machen, indem man internationale Luxusgüter besteuert. Alles das wäre im Eigeninteresse der Länder, das zu tun, also von der Erhebungsseite der Steuer. Und es wäre auch im Eigeninteresse, dieses Geld klug und geschickt auszugeben.
Für wie realistisch halten Sie es denn, dass in so einer kapitalistischen Welt, wo jeder doch so ein bisschen auf sich schaut, so eine eher solidarische Finanzierung, wie Sie es vorschlagen, tatsächlich kommt?
Da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, denn zum Beispiel in der Europäischen Union haben wir ja dieses Kooperationsproblem, dieses Solidaritätsproblem ja schon gelöst. Und zwar zwischen 27 Mitgliedstaaten. Die haben sich ja schon darauf verständigt, dass sie innerhalb der EU ihre Emissionen besteuern wollen. Auch dort gibt es so eine Art Länderfinanzausgleich, wie diese Mittel dann verteilt werden. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Menschen außerhalb Europas nicht schlechter sind, als wir sind. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass das gelingen kann. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, ein bisschen den Blick öffnen. Es ist bitter und es ist auch schlecht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika da aussteigen. Aber am Ende des Tages kann man das, was wir hier machen, also solche Clubs zu gründen, auch mit weniger Ländern machen. Und das geht auch ohne die Vereinigten Staaten.
Um den Planeten vor der Klimakatastrophe zu bewahren, müssten die reicheren Länder den Ärmeren finanziell unter die Arme greifen. Denn am Ende haben alle was davon. Es schlagen Wissenschaftler wie Professor Dr. Ottmar Edenhofer vor, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Denn wir sitzen alle auf dieser einen Erde und die Folgen des Klimawandels machen vor Ländergrenzen nicht Halt. Herr Edenhofer, vielen Dank fürs Interview. Schönen Samstag noch.
Ihnen auch einen schönen Samstag. Vielen Dank.
Jetzt beginnt wieder die schöne Zeit im Jahr. Wir können den Hummeln, den Bienen, den Schmetterlingen, den Fliegen dabei zuschauen, wie sie von Blüte zu Blüte fliegen und bestäuben. Aber haben Sie sich mal gefragt, woher so eine Wildbiene eigentlich weiß, welche Blüte besonders lecker ist? Und wie schmeckt der Nektar eigentlich für so einen Wildbienengaumen? Wenn man den Tieren so zuschaut, sieht es ja wirklich so aus, als würden die kosten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Ulm haben zusammen mit US-Wissenschaftlern das nordamerikanische Springkraut untersucht und fanden heraus, dass die Pflanzen ein ausgeklügeltes chemisches Leitsystem nutzen, um Bestäuber zum Nektar zu führen. Dieses System verhindert auch, dass Insekten den Nektar einfach stehlen, ohne die Blüten zu bestäuben. Die Pflanzen haben also so eine Art Diebstahlsicherung. Wie das funktioniert, das lassen wir uns genauer erklären von Dr. Hanna Burger. Sie ist chemische Ökologin am Institut für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik an der Uni Ulm und Senior-Autorin der Studie. Hallo Frau Burger.
Einen schönen guten Morgen.
Fangen wir mal mit dem an, was ganz offensichtlich ist. Also selbst wir Menschen riechen an Blüten und für uns riechen die oft gut. Lockt der Geruch auch die Bestäuberinsekten an?
Ja, die Duftwelt ist eine ganz wichtige Welt für die Insekten. Also oft sind die Duftsignale sogar wichtiger als die optischen Reize, die wir als Menschen ja auch ganz gut wahrnehmen.
Neben dem Geruch haben Sie auch den Geschmack von Blütennektar untersucht. Und so schön ich die Vorstellung finde, ich vermute, Sie haben bei der Studie jetzt keine Blüten gekostet, oder?
Nein, wir haben nur in den Blüten gerochen. Und wir waren auch erst an den Blütenduftstoffen interessiert, also das, was in den Luftraum abgegeben wird, haben das untersucht. Aber dabei waren wir eigentlich eher ein bisschen enttäuscht. Wir haben dann kaum was gefunden. Aha. Und dann haben wir aber noch den Nektar gesammelt, den zum Beispiel auf Filterpapier aufgetragen. Und dann hat sich so ein richtiges Duftbouquet nochmal entwickelt. Das heißt, die leichtflüchtigen Komponenten, die wir so als Blütenduftstoffe kennen, die können eben auch im Nektar gelöst vorkommen. Und bei den Springkrautarten hat sich dann ein ganz intensiver Geruch nach Vanille ergeben.
Das ist dann das sogenannte Vanillin, was Sie da drin gefunden haben?
Ja, ganz genau. Das ist das Vanillin, das hier einen sehr intensiven Duft macht. Und wir hatten dann eben auch gleich die Vorstellung, genau menschlich gedacht, denkt man an Croissant mit Vanillecreme. Und dann haben wir uns eben auch gefragt, was denn die Hummeln dabei denken und was für eine Bedeutung das für die Hummeln haben könnte.
Ja, welche Bedeutung hat es denn für die Hummel? Also man fragt sich ja wirklich aus einer menschlichen Perspektive, wie Sie es eben gesagt haben, wie schmeckt denn so ein Nektar für eine Hummel?
Ja, also wir haben hier Experimente mit Hummeln durchgeführt. Das war uns eben ganz wichtig, dass wir das Verhalten auch untersuchen und nicht nur die Duftstoffe beschreiben. Und da haben wir den Hummeln zum einen die Duftstoffe ganz klassisch angeboten, dass sie im Luftraum über die Antennen wahrnehmbar sind. Und wir haben diese Substanzen aber auch in Zuckerwasser als Nektarersatz gelöst. Mhm. Und interessanterweise haben die Hummeln nur auf die im Zuckerwasser gelösten Substanzen so richtig reagiert. Das heißt, das waren Hummeln, die hatten auch noch nicht viel Erfahrung mit Blüten. Das heißt, die sind noch ein bisschen naiv, wie man eigentlich bei so einer Blüte an den Nektar kommt. Und das scheint eben ganz wichtig zu sein. Also darauf haben sie sehr stark reagiert. Und deswegen gehen wir davon aus, dass diese Substanzen eben auch als Geschmacksstoffe eine wichtige Rolle bei den Hummeln spielen.
Weiterhin haben Sie untersucht diese, ich habe es anfangs Diebstahlsicherung genannt, des Springkrauts. Also das Springkraut stellt auf eine gewisse Weise sicher, dass die richtigen Gäste an die Bar kommen und nicht einfach einer den Nektar klaut, ohne zu bezahlen, also zu bestäuben. Was haben Sie dabei festgestellt?
Ja, man muss ja zwischen der Sicht unterscheiden. Also die Blüten wollen natürlich eine Bestäubung haben, aber aus Sicht der Blütenbesucher, die sind eigentlich nur an der Nahrung interessiert. Und die wollen eben so schnell wie möglich an Nahrung kommen.
Klar.
Und wenn man so in so eine Blüte reinkriegt, das braucht doch sehr viel Energie. Und die Blüten sind auch ein bisschen kompliziert aufgebaut. Die haben so einen Nektarsporn. Das heißt, da müssen sich die Hummeln schon sehr reinquetschen in so eine Blüte, um da überhaupt ranzukommen. Und dann nehmen sie eigentlich den viel leichteren Weg, nehmen sie am liebsten. Und der wäre von außen über den Nektarsporn, indem sie da ein kleines Loch reinbeißen. Dann würden sie auch an den Nektar kommen. Und jetzt hat aber eben die Pflanzen haben dieses Leitsystem entwickelt, indem sie in den Sporn haben wir Substanzen gefunden, die eher unangenehm für die Hummeln sind. Und wenn die Hummeln aber in die Blüten reingehen, dann haben sie eher angenehme Substanzen, mit denen sie konfrontiert werden.
Naja, das heißt, die Hummel kriecht in die Blüte weit rein, dort schmeckt es am leckersten und die Blüte stellt damit sicher, dass auch bestäubt wird, richtig?
Ja, ganz genau.
Welche Schlüsse ziehen Sie denn generell aus Ihrer Studie, aus Ihren Experimenten und was hat Sie am meisten überrascht?
Ja, bis jetzt wurden Blütenduftstoffe schon sehr viel untersucht und das ist ja auch ganz wichtig für die Bienen, dass es sie finden ihre Nahrung ausschließlich an Blüten. Das heißt, sie müssen wirklich zielsicher und schnell die Blüten finden. Aber bis jetzt wurden eben nur diese klassischen Duftstoffe untersucht. Und es scheint aber sehr weit verbreitet zu sein, dass diese Substanzen eben auch im Nektar gelöst sind und dass sie da eine Rolle als Geschmacksstoffe haben könnten. Das ist das, was mich auch am meisten fasziniert hat. Mhm. Das wurde bis jetzt fast vollständig ignoriert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es hier noch viele weitere Studien geben wird.
Blütennektar schmeckt nach viel mehr, als bisher angenommen wurde. Und Pflanzen wie das Springkraut haben einen sehr schlauen Mechanismus entwickelt, um zu verhindern, dass Insekten Nektar klauen, ohne zu bestäuben. Das hat ein deutsch-amerikanisches Forschungsteam unter Leitung der Universität Ulm in der Studie festgestellt. Und darüber gesprochen habe ich mit Dr. Hanna Burger. Sie ist chemische Ökologin am Institut für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik an der Universität Ulm und Senior-Autorin der Studie. Ich würde sagen, mit diesem Wissen sind wir ready für den Frühling. Dankeschön. Schön, Frau Burger. Schönen Samstag noch.
Danke, tschüss.
Heute Abend um 20.30 Uhr wird das Licht an vielen öffentlichen Plätzen für eine Stunde ausgeschaltet. Die Aktion Earth Hour soll ein Zeichen für Umweltschutz setzen. Und sie zeigt ziemlich eindrucksvoll, wie viel künstliches Licht uns eigentlich ständig umgibt. Von sogenannter Lichtverschmutzung spricht man, wenn zu viel künstliches Licht die Ökosysteme und uns Menschen negativ beeinflusst. Dass Licht zum Beispiel einen Effekt auf Insekten und ihre Orientierung hat, das ist vielen bekannt. Aber auch unsere Seen verändern sich unter einer dauerhaften Lichtglocke. Welche Auswirkungen die Lichtverschmutzung auf unsere Seen hat, das zeigt eine Studie des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei. In einem groß angelegten Freilandexperiment im Brandenburger Stechlinsee wurde festgestellt, dass selbst geringe Beleuchtungsstärken das Wachstum von Blaualgen ums 32-fache steigern können. Inwiefern wir Menschen giftige Algenblüten also durch unser Licht selbst verursachen, darüber spreche ich mit Professor Dr. Marc Gessner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Er hat die Studie geleitet. Guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie haben den Stechlinsee in Nordbrandenburg untersucht. Wie viel Licht bekommt der nachts überhaupt ab? Also bis auf so eine kleine Ortschaft und ein Gasthaus habe ich auf der Karte in der Umgebung jetzt nicht so viel Zivilisation gesehen.
Das ist genau richtig. Und deswegen ist es ein idealer Standort, um überhaupt solche Experimente, wie wir sie durchgeführt haben, zu machen. Denn wir haben hier einen fast natürlichen dunklen Nachthimmel. Die Berliner kennen das gar nicht und ein Großteil der Welt kennt das auch gar nicht. Bei uns kann man die Milchstraße sehen und Messungen von Kollegen haben gezeigt, dass auf dem See selbst wir tatsächlich einen ganz, ganz dunklen Nachthimmel haben. Wir sehen nur die kleinen Ortschaften am Horizont, aber nichts, was direkt vom Himmel auf uns runterstrahlt.
Haben Sie das Experiment genau durchgeführt? Ich lese, Sie haben 24 Versuchszylinder mit je 1300 Kubikmeter Wasser untersucht. Das klingt mir viel. 10 wurden nachts beleuchtet, 5 unbeleuchtet als Kontrolle. Das Ganze einen ganzen Monat lang. Erklären Sie mir doch bitte nochmal diesen Versuchsaufbau und was Sie dabei genau beobachtet haben.
Ja, Sie sprechen vom Seelabor. Das ist unsere Versuchsanlage im Stechlinsee, die wir schon gerade so gut 10 Jahren betreiben und dort Veränderungen, Umweltveränderungen versuchen, im Experiment zu untersuchen. Und beim Experiment geht es uns eben darum, einen Faktor konstant zu halten, alle Faktoren konstant zu halten, einen zu ändern und dann auch auf die Ursache schließen zu können, also die Mechanismen, die eventuell zu Veränderungen führen. Das können wir sonst nicht, nur im Experiment. Und das wollen wir im großen Maßstab machen, weil wir die Komplexität erfassen wollen. Unser Untersuchungsobjekt ist ja der See selbst.
Ja.
Und deswegen möchten wir auch in diesem Maßstab arbeiten. Sie haben jetzt gesagt, knapp 1300 Kubikmeter. Klingt viel im Vergleich zum See insgesamt, ist es gar nicht so viel.
Okay.
Aber so das Größte, was wir noch realisieren konnten, um ganz an die natürlichen Bedingungen ranzukommen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir mehrere Einheiten haben. Im 24 sagten Sie, wir haben in diesem Experiment 15 insgesamt verwendet.
Mhm.
Und die haben wir entweder völlig unverändert gelassen, das sind unsere Kontrollen, oder wir haben künstlich den sogenannten Skyglow, könnte es vielleicht mit künstlichem Himmelsleuchten übersetzen, beleuchtet, dieses Wasser, und zwar in zwei unterschiedlichen Strahlungsintensitäten, die sehr, 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 sehr niedrig sind. Und dann haben wir geschaut, was gibt es für Effekte auf die Organismen und Prozesse in diesen unterschiedlich behandelten Kleinstgewässern, kann
ja,
man sagen.
Machen Sie es nicht so spannend. Was haben Sie denn beobachtet? Was haben Sie festgestellt?
Also was jetzt veröffentlicht wurde, war eine Untersuchung, bei der wir uns auf die Mikroorganismen konzentriert haben.
Mhm.
Und was da ein bisschen sensationell war, Sie haben es eben schon gesagt in der Anmoderation, dass wir eine enorme Reaktion beobachtet haben auf diese Cyanobakterien, allgemein bekannt als Blaualgen.
Mhm.
Die im Gewässermanagement eine große Rolle spielen, weil die manchmal Toxine bilden.
Mhm.
Und da finden wir eine enorme Zunahme. Nicht, weil jetzt wie normalerweise Nährstoffe zugenommen haben,
ja,
sondern allein, weil wir mit unglaublich geringen Lichtintensitäten nachts diesen See bestrahlt haben.
Ja, die Blaualge ist ja gefürchtet in den Seen in Berlin und Brandenburg. Ist ja wirklich so berühmt, berüchtigt und gefühlt.
Die sind weltweit gefürchtet, ja.
Ich hab jetzt gefühlt, also ich habe keine Zahlen, aber gefühlt habe ich das Gefühl, jedes Jahr gibt es mehr Blaualgenblüten in den regionalen Gewässern. Es wird auch immer davor gewarnt. Könnte unsere menschengemachte Lichtverschmutzung der Grund dafür sein? Also sind wir ein Stück weit selbst schuld?
Naja, am Stechlinsee haben wir Blaualgen. Wir haben sogar eine Blaualge, die übrigens rot ist, die seit 2019 im See durchgehend vorkommt.
Mhm.
Und ich hatte ja eben gesagt, dass es dunkel ist hier an diesem Standort. Also entscheidend ist zunächst mal für dieses Auftreten von Blaualgen nicht nur in Brandenburg und Deutschland, sondern weltweit, primär erstmal nicht die Lichtverschmutzung, sondern da ist als erstes zu nennen die Verschmutzung durch Nährstoffe.
Mhm. Warum, also Sie sagen, es ist vor allem die Verschmutzung durch Nährstoffe, trotzdem sind wir in Ihrem Experiment ja beim Licht. Ich frage mich, was ist der Schluss, den Sie aus diesem Experiment ziehen?
Der Schluss ist auf jeden Fall, dass wir diesen Faktor Licht, Lichtverschmutzung berücksichtigen müssen.
Mhm.
Und zwar nicht nur das direkte Licht, das einstrahlt durch Autoverkehr, durch Straßenlaternen, durch Flughäfen und so weiter, sondern dass wir uns eben auch dieses künstliche Himmelsleuchten anschauen
müssen. Dieser Skyglow,
dieser
Glocke.
Skyglow, mhm, ganz genau. Also das Besondere ist, dass sich diese extrem, ich muss das gleich noch mal ein bisschen in Beziehung setzen, diese extrem geringen Lichtintensitäten schon überhaupt Auswirkungen haben. Wir müssen uns vorstellen, dass wir als Mensch Licht in einer logarithmischen Skala wahrnehmen.
Mhm.
Wir haben nämlich von Tag zu Nacht enorme Unterschiede in der Strahlung. Das ist ein Faktor von 100.000.
Mhm.
Und unsere Augen sind in der Lage, bei all diesen unterschiedlichen Lichtbedingungen ziemlich gut zu sehen. Wir sehen ja sogar auch nachts ziemlich gut. Aber obwohl dann diese Strahlung so viel geringer ist. Und die Bedingungen, die wir jetzt eingestellt haben, entsprechen dem, was man gemessen hat an diesem Himmelsleuchten, diesem Skyglow, unter unterschiedlichen Bedingungen. Einmal so ein Extremszenario. Da gibt es eine Studie aus Hongkong, die hat etwa 6 Lux gemessen,
mhm,
als Lichtglocke von Städten, so wie wir das kennen. Und wir sind da nochmal einen Faktor 100 darunter gegangen.
Krass,
das ist dann nur ungefähr halb so viel, wie wenn ein heller Mond ganz oben am Himmel steht nachts. Und wir wissen schon aus Laboruntersuchungen, zum Beispiel an Fischen und so weiter, dass da durchaus Reaktionen von Organismen sind. Und hier haben wir das jetzt mal auf Mikroorganismen, vor allem diese Cyanobakterien, im großen Maßstab in einem Seeexperiment untersucht.
Heute Abend ist wieder Earth Hour. Eine Stunde lang wird an öffentlichen Orten das Licht ausgemacht. Für unsere Seen in Berlin und Brandenburg wäre es gut, wenn es dauerhaft wahrscheinlich nachts ein bisschen dunkler sein könnte. Die Lichtglocke am Himmel, die wir Menschen verursachten, verändert Mikroorganismen im Gewässer und begünstigt Algenwachstum. Das hat das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in einem groß angelegten Freilandexperiment im Stechlinsee in Brandenburg festgestellt. Professor Dr. Marc Gessner vom Institut hat die Studie geleitet. Danke für den Blick unter die Oberfläche, Herr Gessner. Schönen Samstag noch.
Ich danke Ihnen.
Wir sind die Brandmauer. Unter diesem Motto demonstrierten vor der Bundestagswahl Tausende in Deutschland gegen den politischen und gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck. Die Brandmauer als Begriff war im Wahlkampf sehr präsent, immer dann, wenn Parteien jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausschlossen zum Beispiel. Zum Beispiel aber auch, als Friedrich Merz' Antrag zu einer verschärften Asylpolitik mit Hilfe von AfD-Stimmen angenommen wurde und man ihm vorwurf, die Brandmauer einzureißen und sich rechtsaußen anzunähern. Jetzt haben sich Forscher mal angeschaut, wie stabil diese imaginäre Mauer tatsächlich ist. Die erste umfassende Analyse zur Brandmauer gegenüber der AfD auf kommunaler Ebene brachte ein paar sehr interessante Ergebnisse zutage. Unter anderem widerspricht sie einer weit verbreiteten Annahme über Ost und West. Aber über diese Ergebnisse spreche ich jetzt am besten mit einem, der diese Analyse gemacht hat, Florian Borchert vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Schönen guten Tag, Herr Borchert.
Guten Morgen, hallo.
Brandmauer ist eine politische Metapher. Das ist keine Mauer, die tatsächlich irgendwo steht. Wie haben Sie Brandmauer für Ihre Analyse definiert?
Genau, wir haben uns die Brandmauer angeguckt auf lokaler Ebene. Das heißt, wir haben die Ebene, wir haben uns kreisfreie Städte und Landkreise angeguckt und da die Sitzungsprotokolle der Sitzung von Mitte 2019 bis Mitte 2024 angeguckt. Das war insgesamt mehr als 11.000 Sitzungen. Und dafür haben wir uns angeguckt, wann hat die AfD einen Antrag gestellt und wenn sie einen Antrag gestellt hat, wie häufig haben Nicht-AfD-Abgeordnete dann mit der AfD ihre Stimme gegeben, also dem Antrag zugestimmt. Aha. Und immer wenn das der Fall war, haben wir das als Kooperation definiert, also sozusagen, dass die Brandmauer zu dem Zeitpunkt ein bisschen gebröckelt hat.
Ein Ergebnis Ihrer Analyse, das habe ich in der Vorbereitung schon erfahren, spricht gegen eine verbreitete Annahme, und zwar die, dass die Brandmauer im Osten weniger stabil ist. Was haben Sie bei Ihrer Zählung festgestellt?
Genau, das heißt, wir haben uns alle diese Anträge angeguckt und wir haben gesehen, dass es in 81% der Fälle keine Kooperation mit der AfD gegeben hat. Und diese Zahl von 81% war sehr ähnlich für Ostdeutsche, sowohl auch für westdeutsche Bundesländer. Das heißt, wir hatten jetzt gerade bei der Bundestagswahl, dass die AfD in ostdeutschen Bundesländern mehr Zustimmung bekommen hat. Und da könnte man dann ja davon ausgehen, dass es deshalb auch auf lokaler Ebene schon mehr Kooperation mit der AfD geben würde. Aber das finden wir in unserer Studie, dass das eben nicht oder nur sehr geringfügig der Teil war.
Größere Unterschiede haben Sie allerdings feststellen können in bestimmten Regionen zwischen Stadt und Land, richtig?
Genau. Das heißt, hier ist tatsächlich eine Unterscheidung zwischen ost- und westdeutschen Bundesländern ganz interessant, mhm. weil in westdeutschen Bundesländern gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Da ist die Zahl der Rate an Kooperation relativ ähnlich. Wenn wir uns aber die ostdeutschen Bundesländer angucken, erkennen wir einen deutlichen Unterschied. Das heißt, in ostdeutschen Städten gibt es in 16% der Fälle Kooperation, in ostdeutschen Landkreisen aber in 27%. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied hier zwischen Stadt und Land.
Eine Frage drängt sich jetzt natürlich auf. Welche Parteien kooperierten nach Ihrer Analyse denn am häufigsten mit der AfD?
Das waren vor allem kleinere Parteien oder teilweise auch fraktionslose Abgeordnete, die in einem großen Teil der Fälle für die Kooperation verantwortlich waren. Sonst erkennen wir aber auch, dass es alle im Bundestag vertretenen Parteien die Brandmauer nicht zu 100% aufrechterhalten haben. Das heißt, auch wie Parteien wie die Grüne oder Linke haben in einigen Fällen durchaus mit der AfD kooperiert. Hauptsächlich waren es aber kleinere Parteien, gefolgt von FDP und CDU.
Ich würde gerne noch mal auf Ihre Methodik zu sprechen kommen, weil ich das ganz interessant finde. Ihre Analyse funktioniert ja nur, wenn Sie die Protokolle bekommen, wenn Sie die entsprechenden Daten von den Abstimmungen haben. Sind die immer öffentlich? Waren die überhaupt so einfach verfügbar?
Das ist tatsächlich, wie Sie gerade auch sagten, sehr interessant, denn in einem Großteil der Fälle war sie öffentlich. Aber wir hatten zum Beispiel in einigen Fällen auch Probleme. Gerade in Bayern gab es einige Kreise, wo diese Sitzungsprotokolle nur für Kreisbürgerinnen und Kreisbürger zugänglich sind. Das heißt, dann haben wir entsprechend eine E-Mail geschrieben und haben gefragt, ob wir denn die Protokolle bekommen könnten und haben in einem häufig die Antwort bekommen, nein, die können wir Ihnen leider nicht zur Verfügung stellen. Die sind nur für Kreisbürgerinnen und Kreisbürger zugänglich.
Das finde ich jetzt überraschend. Da hätte ich gedacht, da wird gesagt, ja gut, für die Forschung stellen wir es zur Verfügung. Da waren Sie wahrscheinlich selbst überrascht, oder?
Auf jeden Fall, da waren wir selbst überrascht. Und es macht es natürlich für uns dann auch so ein bisschen schwierig, gerade demokratische Transparenz. Da denkt man immer, dass da auch für die Forschung Daten zur Verfügung gestellt werden würde. Aber das war zumindest in einigen Fällen leider nicht der Fall.
Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Brauchen wir mehr Transparenz, was das Abstimmungsverhalten von Parteien angeht? Und zwar nicht nur für die Wissenschaft, sondern im Grunde für uns alle?
Das finde ich auf jeden Fall, dass Transparenz da nicht schaden könnte. Ja. Wir verstehen das natürlich auch, dass es gerade auf Lokalpolitik häufig schwierig ist. Wir müssen uns vorstellen, das sind jetzt keine Berufspolitikerinnen und Politiker, die das machen. Und auch häufig die Kommunen können dann auch so Sitzungen nicht zu 100%ig protokollieren. Mhm. Das heißt, das müssen ja jetzt auch nicht irgendwie riesig lange Protokolle sein. Aber zumindest die Protokolle, wenn sie existieren, die dann zugänglich zu machen, das finde ich, wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme.
Florian Borchert vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hat sich mit weiteren Kollegen angeschaut, ob und in welchem Ausmaß die sogenannte Brandmauer gegen die AfD auf kommunaler Ebene tatsächlich existiert. Das ist die erste große Analyse zu diesem Thema und sie kommt zu spannenden Ergebnissen. Die Unterschiede zwischen Ost und West sind beim Thema Brandmauer viel geringer, als viele denken. Und keine Partei hält die Brandmauer konsequent aufrecht. Herr Borchert, danke für den Überblick.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Wir haben kein Gefühl für Nässe. Wie fühlt sich Wasser auf der Haut an? Tatsächlich hat unsere Haut keine Sensoren, um Feuchtigkeit wahrzunehmen. Wie also spüren wir, dass wir nass sind? Trifft Wasser auf Haut, springen Sensoren an, die Temperaturunterschiede, mechanischen Druck und Reibung erkennen. Die Temperatur des Wassers spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn kalte Nässe fühlt sich feuchter an als warme Nässe. Wie Nässe empfunden wird, ist je nach Körperregion unterschiedlich. Abhängig ist das von Körperbehaarung und Kälteempfinden.